Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Pit Gottschalk, der Fever Pitch Podcast mit Pit Gottschalk und Malte Asmus, dem Stargast des heutigen
des heutigen Podcasts. Zu viel der Ehre.
Ja. Nee, muss sein. Ich muss dich ein bisschen betüdeln, okay. Weil ich muss mich auch bei dir entschuldigen. Und zwar, ich war kurz davor, dich heute zu begrüßen mit dem Begriff aus meiner rheinischen Heimat und er fiel mir einfach ein, ich weiß nicht warum, Tütenüggel. Und ich habe den Begriff total für harmlos gehalten. Tütenüggel, ja. Das klingt ja schon so lieb.
Klingt niedlich, habe ich aber noch nie gehört.
Ja, du bist ja auch nicht aus dem Rheinland, sondern nee. Aus Bergedorf oder wohnst in Bergedorf. Ist ja ein großer Unterschied. Aber ich habe Gott sei Dank vorher noch mal gegoogelt, was Tütenüggel eigentlich heißt per Definition, weil irgendwie wirkt man mit dem Begriff groß und findet ihn gar nicht böse. Und habe folgende Definition, ich muss das vorlesen, gefunden. Tütenüggel, der ist ein wunderlicher Mensch, ein Tollpatsch oder Dummkopf. So. Und dann habe ich natürlich für mich entschieden, nein, das kannst du ja gar nicht sein. Da gibt es mit Sicherheit andere Menschen, auf denen es besser passt. Du bist ein ausgewiesener Experte und gern gesehener Gast und Gastgeber hier im Fever Pitch Podcast. Also Malte, nochmal Entschuldigung, wenn ich überhaupt diesen Gedanken hatte, dich Tütenüggel zu nennen. Das ist natürlich völlig fehl am Platze.
Die Entschuldigung akzeptiere ich, muss aber sagen, deine schmutzigen Gedanken manchmal, die will auch keiner haben.
manchmal, ja, das stimmt, ja. Tütenüggel, damit hier als Fußballbegriff eingeführt, ganz offiziell. Ich werde mit Sicherheit noch Gelegenheit haben, diesen Begriff anwenden zu können.
Aber ein anderer aus dieser Woche hätte den vielleicht eher akzeptiert oder vielleicht nicht akzeptiert, aber zu dem hätte er besser gepasst. Donald Trump, oder? Das ist doch die Definition dieses Tütenüggels.
Wie heißt er? Tütenüggel. Tütenüggel. Ja. Ja, habe ich dann vielleicht auch gedacht, das passt doch besser. Tollpatsch, Dummkopf, aber in dieser Definition bei Google steht dann, neuerdings ist ein Typus hinzugekommen, den es früher gar nicht gab als Tütenüggel. Das Weichei und der Frauenversteher. Weichei und Frauenversteher passt ja auch nicht zu Donald Trump.
Insofern, obwohl, es haben ihn viele Frauen gewählt, warum auch immer. Das verstehe ich dann wieder nicht als Frauenversteher, aber...
Ja, herzlich willkommen hier im politischen Podcast Fever Pitch. Nein, aber warum reden wir über Trump? Das ist ja auch ganz wichtig. Kannst du dir vorstellen, WM 2026 in 2 Jahren, Donald Trump übergibt die WM-Trophäe an den DFB-Kapitän Joshua Kimmich. Der Gedanke macht mich ganz kirre, ehrlich gesagt.
Der dritte Diktator in Folge, der einen WM-Pokal übergibt.
Ja, ist das nicht ein Wahnsinn, wohin wir gekommen sind mit der Fußball-Weltmeisterschaft? Also ich würde jetzt nicht Trump als Diktator bezeichnen, er ist ja immerhin gewählt worden. Also das, glaube ich, geht dann auch zu weit. Eine Mehrheit der Amerikaner hat diesmal auch den Popular Vote gewonnen, nicht nur die Wahlmänner. Aber was hat dieser Mann mit Fußball zu tun? Was hat er da verloren? Aber so ist das vielleicht im internationalen Fußball. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, hat ganz andere Gedanken. Er muss eine Mannschaft aufbauen für die Trump-WM in 2 Jahren. Er hat jetzt den Kader bekannt gegeben und eine Personalie, ich weiß gar nicht, ob es mich aufregen soll oder nicht.
Na, du hast dich
schon. Das Thema des Tages.
Julian Brandt ist zurück in der Nationalmannschaft. Was denkst du darüber?
Ja, hat mich auch erstmal überrascht, als ich das eben gelesen habe. Ich wusste ja, dass er Leroy Sané nicht nominieren wird. Das hat er, oder sickerte ja gestern Abend dann schon durch. Aber dass jetzt Julian Brandt sein Comeback gibt, hat sich jetzt für mich nicht so ganz, lag nicht so auf der Hand für mich zumindest. Auch wenn er okay Leistungen zuletzt geboten hat. Aber dass das jetzt gleich wieder für die Nationalmannschaft reicht, hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel.
Damit die Leute hier Bescheid wissen, es stehen 2 Länderspiele an, nächste Woche nach dem Bundesligaspieltag. Zum einen zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November und dann ein paar Tage später, nämlich am Dienstag, dem 19. November in Ungarn, ausgerechnet in Ungarn beim Trump-Freund Orban. Also, aber Brandt, Borussia Dortmund, ja, hat ein paar, wie sagt so schön, okay Spiele. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das ein Adjektiv sein kann, okay.
In Hamburg also hat schon. Okay,
in Neudeutsch, ja. Okay Spiele. Borussia Dortmund spielt aber so lala in der Bundesliga. Ganz okay in der Champions League, immerhin unter der Woche gewonnen. Das ist schon großartig. Damit ist man nah dran an den Plätzen, die zum Achtelfinale, also man steht sogar auf einem Platz, der zum Achtelfinale reichen würde. Mhm. Beste deutsche Mannschaft momentan in der Champions League.
Sechster.
Glaubst du denn, dass Julian Brandt das Gesicht dieses BVB ist, sowohl im Positiven wie im Negativen? Und kann er wirklich die Nationalmannschaft bereichern als Mittelfeldmotor?
Oh, er ist zumindest eine weitere Option in der Nationalmannschaft, um im Mittelfeld dann vielleicht ein bisschen Dampf zu machen. Ich glaube nicht, dass er sofort spielen wird. Ich glaube, dass er dann eher von der Bank kommen wird, weil die Konkurrenz gerade auch in der Offensive, im offensiven Bereich im Mittelfeld ist ja relativ groß. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt unbedingt gleich zum Zug kommt, aber Nagelsmann muss natürlich testen und hat jetzt wieder die Möglichkeit zu testen, weil diese Nations League ja im Prinzip schon abgeschlossen ist, diese Vorrunde. Man ist qualifiziert, geht jetzt nur noch um den endgültigen Tabellenplatz. Von daher kann er experimentieren. Er muss experimentieren, weil wieder ein paar verletzt abgesagt haben. Von daher finde ich es natürlich erstmal komplett richtig, dass er sich Optionen offen hält. Aber ich glaube nicht, dass Julian Brandt jetzt schon gleich wieder das Gesicht der Nationalmannschaft wird. Was heißt wieder, er war es ja bisher auch noch nie.
Ja, das ist in der Tat richtig. Aber dieses Statement in Richtung Sané, lieber Brandt als Sané, das muss doch für Leroy irgendwie ein Nackenschlag sein.
Ja, die Frage ist, ist es wirklich ein Entweder-Oder? Oder was ich auch gelesen habe, ist ja, dass Leroy Sané jetzt auch erstmal vor allen Dingen wieder fit werden soll, seine Blessuren jetzt endgültig mal auskurieren soll, um dann, wenn er dann wieder richtig fit ist, dann auch in der Nationalmannschaft wieder angreifen zu können. Auch gerade bei Bayern wird man sich sicher auch freuen, dass er ein bisschen Pause kriegt. Denn das, was er jetzt nach seiner Einwechslung im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon gezeigt hat, war ja zumindest mal so, dass er ordentlich Dampf gemacht hat, dass er gezeigt hat, was er eigentlich zu leisten imstande ist, auch wenn es dann am Ende mit dem Abschluss nicht geklappt hat und er eben kein Tor geschossen hat, aber er hat zumindest für eine Belebung in der Offensive gesorgt und ja, eine neue Farbe reingebracht, hat auch glaube ich, sogar das Tor vorbereitet.
Nee, absolut, also er hat viele Ballkontakte gehabt, kann sich nicht immer so durchsetzen, weil der Gegner natürlich auch sehr, sehr defensiv gespielt hat, das gehört natürlich dazu, aber das ist ja doch der Vorwurf, den man Sané immer gemacht hat, ja, dass er seine Fähigkeiten nicht immer so ausspielt gegen eine Mannschaft, die massiv steht. Aber ich würde da ein bisschen anders argumentieren als du. Wenn er fit genug ist, eingewechselt zu werden und maßgeblich auch seinen Auftritt zu haben in der Champions League bei Bayern München, dann sollte er doch auch fit sein, fast 10 Tage später bei einem Länderspiel mit zum Kader zu gehören. Warum sollte Julian Nagelsmann dann Rücksicht nehmen? Du brauchst doch die Leute bei dir, um sie erstens, kennenlernen muss er ihn nicht, aber zu integrieren und Spielformen zu trainieren bei jeder Einheit, die du irgendwie kriegen kannst. Wenn Sané später dazukommt, dann fehlen ihm ja auch diese Trainingseinheiten mit einem Kern in der Mannschaft, der irgendwann bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen soll.
Das schon, aber er kennt ja die meisten Spieler aus der Nationalmannschaft sowieso schon von seinen früheren Auftritten. Nagelsmann kennt ihn, weiß, was er kann, was er zu leisten imstande ist, hat ihn bei Bayern trainiert, hat ihn in der Nationalmannschaft ja auch schon dabei gehabt, bei der EM war er mit dabei. Er mag ihn ja auch und ich glaube, dass das alles sicherlich zusammenspielt und gerade eben dieser Fitnessaspekt und die Tatsache, dass er ja oft aus Verletzungen dann auch schon mal wieder zu früh zurückgekommen ist und dann Rückfälle erlitten hat, dass das sicherlich bei Nagelsmann eine Rolle spielt. Ich glaube, groß integrieren muss er den nicht, weil er ja auch einige Bayern-Akteure dann noch kennt oder eben die anderen Nationalspieler auch kennt, gerade im Offensivbereich. Die haben ja alle schon zusammengespielt. Also ich glaube nicht, dass das ein großes Kriterium sein muss.
Bei Leon Goretzka hat ja Julian Nagelsmann ganz klare Signale gesendet, dass er ihn nicht mehr dabei haben möchte, selbst als die Not groß war und für die Spielerposition konkret Ersatz gesucht wurde. Wir erinnern uns, lieber Emre Can als Goretzka bei der Europameisterschaft. Da stellt sich schon die Frage, ob es wirklich so ist, wie du sagst. Man will nur ein bisschen Zeit gewinnen, bis Sané zurückkommt oder weil er ihn gut kennt und weiß, dass in besonderen Spielen da nicht viel kommt, sind das auch schon versteckte Signale, dass Sanés Zeit in der Nationalmannschaft einfach vorbei ist. Wir warten ja alle auf seinen Durchbruch. Der geht bald in Vorruhestand als Fußballprofi und wir warten immer noch auf den Durchbruch.
Naja, er ist 28, von daher der Vorruhestand. Er hat sicherlich noch ein paar Jahre Zeit. Ich halte eigentlich eine ganze Menge von ihm. Ich mag auch seine Art, wie er spielt. Aber ich gebe dir natürlich recht, er ist diesem Versprechen, was er eigentlich mal durch seine ganz frühen Auftritte abgegeben hat, nie so richtig gerecht geworden. Auch wenn er natürlich insgesamt schon durchaus starke Statistiken hat, aber eben auch in den letzten anderthalb Jahren doch ziemliche Hochs und Tiefs hatte. Und da waren dann leider auch verletzungsbedingt natürlich eher Tiefs dabei.
Einen Neuling mit 32 Jahren hat er auch nominiert, nämlich den Torwart Ortega, den die unsere Zuhörer wahrscheinlich noch von Arminia Bielefeld kennen, aber der gute Spiele und eine gute Entwicklung bei Manchester City unter Pep Guardiola mitgemacht hat. Findest du richtig, dass er ihn noch dazu holt? Rudi Völler hat ja unter der Woche ganz klar gesagt, wir warten auf Ter Stegen, dass er wieder fit wird. Marc-André Ter Stegen, die neue Nummer 1 im deutschen Tor. Wir haben Oliver Baumann und Alex Nübel als Ersatztorhüter, die übergangsweise den Platz warm halten sollen. Und jetzt kommt Ortega dazu. Werden die Karten neu gemischt im deutschen Tor?
Ich glaube, die Sprachregelung ist ja zumindest nach außen, dass die Nummer 1 oder die stellvertretende Nummer 1 zwischen Baumann und Nübel ausgemacht wird und Ortega jetzt einfach mal belohnt wird dafür, dass er eben in den letzten Jahren, wenn er spielen durfte, und das war ja zumindest bei Manchester City in den Pokalwettbewerben sehr oft, dass er das dann auch gut gemacht hat und auf einem Level, dass man ja auch bei Man City gar nicht unbedingt groß Angst hat, wenn der Stammtorhüter Ederson mal ausfällt, sondern dass eben mit Ortega immer ein Rückhalt da ist, der da dann eben auch die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Ich finde das ganz gut, bei einer Nominierung für eine Nummer 3, die im Zweifel sowieso nicht spielt, dann so einen verdienten Mann dann auch einfach mal auszuzeichnen. Er ist ja auch nicht umsonst schon dann auch zumindest für das Ersatzkeeperamt bei Bayern München mal angefragt worden, ob er sich das denn nicht vielleicht vorstellen könnte. Also von daher, ich finde das schon gut und ich finde das auch richtig, dass er dabei ist, dass er an den beiden anderen vorbeikommt bei Nagelsmann, glaube ich jetzt nicht, obwohl das klassemäßig und von der Leistung her durchaus drauf hätte.
Was sonst noch so los ist.
Kommen wir zur Champions League. Du hast mit Sicherheit und hoffentlich auch auswendig, also gelesen und gelernt, meine Kolumne zur Champions League.
Selbstverständlich.
Nochmal zur Erinnerung, 36 Mannschaften spielen in der Champions League in einer großen Liga, wo nicht jeder gegen jeden spielt, sondern es sind 10 Gegner ausgelost worden. Und nach dem 4. Spieltag stellen wir fest, die ersten 8 Mannschaften kommen ja ins Achtelfinale direkt rein. Nur eine deutsche Mannschaft, nämlich Julian Brandt, Borussia Dortmund, hat es geschafft, dort unter den ersten 8 platziert zu sein. Alle anderen sind unter ferner Liefen, fast schon Mittelmaß, 2 in den Rängen, die zum Playoff, also zum Entscheidungsspiel zur Teilnahme am Achtelfinale berechtigen würden, Bayer Leverkusen und Bayern München. Gar nicht weiter kämen bisher RB Leipzig und na, Malte? Jetzt bist du weg.
Leipzig wäre im Moment nicht dabei, da gebe ich dir definitiv recht. Und du hattest eine Mannschaft noch nicht erwähnt. Hattest du die Bayern erwähnt?
Nein, wir müssen nochmal neu machen jetzt gerade diese Phase. Okay. Das ist, man hat dich gerade nicht gehört. Nee,
ich musste mich muten, weil mein Hund eskaliert war.
Ja, aber dann kann ich nicht mit dir reden. Darf ich jetzt gleich editieren wieder das Band hier? Super. So, an der Stelle, ich mache jetzt nochmal neu. So.
Was sonst noch so los ist.
Kommen wir zur Champions League und ich hoffe, dass du die Champions League-Kolumne von mir heute nicht nur gelesen, sondern auswendig gelernt hast. Ja, nur kurz zur Erinnerung für alle Zuhörer hier, 36 Mannschaften spielen in der Champions League in einer Liga, wo aber nicht jeder gegen jeden spielt, sondern jede Mannschaft hat 10 Gegner zugelost bekommen und nach dem 4. Spieltag stellen wir fest, nur eine einzige Mannschaft, nämlich Julian Brandt Borussia Dortmund, würde nach jetzigem aktuellen Stand die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale schaffen. 2 Mannschaften wären auf den Playoff-Rängen, die zu einem Entscheidungsspiel berechtigen, um die Achtelfinalteilnahme, nämlich Bayer Leverkusen und Bayern München. Und 2 Mannschaften kämen gar nicht weiter. Die wären raus aus der Champions League, nämlich VfB Stuttgart und RB Leipzig. Sind wir nur Mittelmaß international? Muss uns das Sorgen machen? Es sind jetzt 4 von 10 Spieltagen gespielt in der Vorrunde.
Ja, es sieht zumindest von der Gesamtbilanz her so aus, dass wir da von der Bundesliga ein bisschen hinterherhinken. Allerdings, ja, kann man da jetzt schon den Stab so groß drüber brechen und sagen, dass wir insgesamt nur Mittelmaß sind? Es sieht zumindest so aus, aber wenn man mal guckt, Real Madrid beispielsweise, die haben auch schon 2-mal verloren. Sind die jetzt nur noch Mittelmaß, der Titelverteidiger, die Abo-Sieger in der Champions League?
Ja, die sind nur noch Mittelmaß. Wenn man sich das Heimspiel anschaut gegen Barcelona in La Liga, also im Ligaspiel, 0-4, boah, das sah auch nicht gut aus. Man macht Trainer Carlo Ancelotti schon Vorwürfe. Seine Mannschaft würde nicht ausreichend laufen. Er sagte, ja, das haben wir schon letztes Jahr nicht getan und sind Champions-League-Sieger geworden. So what? Aber von der Tabellensituation, ich meine, dafür sind ja Tabellen da, ist auch Real Madrid, so wie Manchester City, nur noch Mittelmaß. Oder, und das war ja meine die These meiner Kolumne, oder man darf diese Tabelle jetzt gar nicht ernst nehmen, weil sie irgendwie ein schräges Bild ergibt. Dadurch, dass nicht jeder gegen jeden spielt und es ja eine gewisse Willkür ist bei der Auslosung, wer eigentlich die Gegner sind.
Da würde ich auch eher mitgehen, weil die Willkür natürlich da ist und die Gegner, die dazugelost werden, jetzt völlig unterschiedlich sind, auch von der Qualität her. Die einen kriegen Hammerlose, wie zum Beispiel die Leipziger, die ja mit einem richtig Hammerprogramm dann auch gestartet sind. Und andere haben es dann eben ein bisschen leichter. Ich will Borussia Dortmund da jetzt gar nicht zu sehr zu nahe treten, aber deren Startprogramm verglichen mit dem Leipziger war vielleicht auch ein bisschen einfacher.
Ja, aber sie haben es ja trotzdem irgendwie hinbekommen.
Klar.
Sie haben sich natürlich also mal auch Peinlichkeiten erlaubt, wie in Madrid. Also so schlecht kann der Gegner auch nicht gewesen sein, dass der Titelverteidiger
ist. Gegen das Mittelklasse-Team aus Madrid, ja.
Ja, 2-0 und dann 2-5 hat ja viel Kritik gebracht. Aber deswegen ja auch die Diskussion um Julian Brandt. Er war ja, sag mal, auch Bestandteil des Kaders. Mhm. Und wie jetzt der Nagelsmann seine Leistung dann einschätzt, ja, bei dieser wankelmütigen Mannschaft, das ist ja zumindest bemerkenswert. Ich sag's mal ganz neutral.
Das ist es definitiv. Also das wäre auch einer der Gründe gewesen, warum ich vorhin gesagt habe, dass eben Julian Brandt für mich jetzt nicht gesetzt ist in der Nationalmannschaft, sondern dann eben wirklich als Experiment vielleicht mitkommt, um ihn wieder ranzuführen dahin, wo er mal war und als Goodie irgendwo für in der Bundesliga zumindest konstant gute Leistung.
Aber kommen wir zu der Frage zurück. Wie aussagekräftig ist diese Champions-League-Tabelle?
Ich glaube, im Moment ist sie noch nicht wirklich aussagekräftig. Klar, es geht darum, dass man einen dieser 8 Plätze erreicht. Dafür hat man aber 7 Spieltage am Ende Zeit, um das zu schaffen. Und ich wage mal die These, dass je länger so eine Vorrunde in Anführungsstrichen dauert oder so eine Ligaphase dauert, sich dann diese Verhältnisse, die im Moment vielleicht noch so ein bisschen in Schieflage sind, dann wieder zurechtruckeln werden. Weil die Bayern zum Beispiel gegen Benfica Lissabon klar, jetzt nicht überragt haben, was das Torergebnis am Ende angeht, aber doch zumindest gezeigt haben, was sie können und am Ende einen Punkt oder 3 Punkte geholt haben, die unheimlich wichtig sind und einfach da auch mal die Ruhe wieder reingekriegt haben. Und wenn es jetzt gegen PSG, Donetsk und Slovan Bratislava, glaube ich, Ende Januar geht, dann wird da auch eine deutlich gefestigtere Bayern-Truppe auf dem Feld stehen, die dann auch dieses Negativerlebnis von Barcelona dann wieder abgeschüttelt haben wird. Und Barcelona, gut, die haben zwar auch schon verloren in der Champions League, haben sich auch ihren Ausrutscher erlaubt, aber auch die werden ja am Ende schnell wieder auf Kurs gekommen. Also ich glaube, es ruckelt sich wieder zurecht und richtig interessant wird der Blick auf die Tabelle dann aussagekräftig so ab dem 6. Spieltag.
Bayern München hatte zuletzt in der Champions League 2 Spiele in Folge verloren. Jetzt das 1-0 gegen Benfica Lissabon. Ist diese, ja, kann man schon sagen, Mini-Krise überwunden? Es wurden ja vor allem Kritiken laut an der Abwehrleistung. Wie siehst du das?
Ja, ich möchte da, glaube ich, noch nicht ganz Entwarnung geben. Ich hatte gestern, als ich das Spiel gesehen habe, mit einigen Situationen dann auch beim paar Kontern kurz gedacht, oh, 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 aber es ist immer gut gegangen. Und diesmal hat das funktioniert, was West Ham sagen, es ist aber Aston Villa gewesen, was gegen die.
Was ein Unterschied ist.
Was ein Unterschied ist. Was nicht funktioniert hatte im Spiel gegen die und was auch gegen Barcelona nicht funktioniert hat, diese Konterabsicherung. Das funktioniert jetzt bei den Bayern besser, wobei natürlich auch die Frage ist, Benfica und Barcelona ist ja auch nochmal ein himmelweiter Unterschied. Auf dem Level von Mannschaften wie Benfica oder die in der Bundesliga jetzt zuletzt gegen die Bayern gespielt haben, da brennt relativ wenig an. Da sind Kim und Upamecano durchaus in der Lage, den Laden hinten im Griff zu behalten in Verbindung mit Palinha. Und das funktioniert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es dann auch auf größerem Level funktionieren kann, wenn dann eben zum Beispiel Real Madrid oder so ein Verein kommen würde. Aber die stehen den Bayern ja zum Glück in dieser Ligaphase dann erstmal nicht ins Haus. Das kommt dann eher in der K.O.-Runde.
Für die Bundesliga reicht es ja allemal. Ja. Die Bayern sind Tabellenerster mit 23 Punkten, 3 Punkte vor RB Leipzig. Glaubst du, dass sie jetzt da durchmarschieren werden und sich dann irgendwann im Frühjahr ganz in Ruhe dann auf die Champions League konzentrieren können und dann vielleicht die Leistung abrufen, die man regelmäßig dort erwartet?
Also ich behaupte mal, dass es relativ unfallfrei jetzt weitergehen wird. Ich glaube, sie werden nicht komplett ohne Blessuren bleiben. Es wird auch mal die ein oder andere Situation geben, wo dann vielleicht mal der Ball vorne nicht reingeht und dann wieder so ein Unentschieden am Ende rauskommt. Aber ich glaube schon, dass sie deutlich gefestigter sind als in der letzten Saison und deshalb sich so Ausrutscher auch gegen vermeintlich kleinere deutlich weniger erlauben werden als in der letzten Saison. Ich glaube, es kann immer noch mal passieren, aber die Chance ist doch, der prozentuale Chancenanteil ist sehr klein.
Zum ersten Mal nach Jahren kommt Bayern München ja wieder nach Hamburg, um dort Fußball zu spielen. In dem Fall bei einem Angstgegner, beim Weltpokalsieger, Besieger FC St. Pauli. Müssen sich die Bayern am Millerntor Sorgen machen?
Ach komm, vor 13 Jahren gab es das Duell das letzte Mal, da haben die Bayern 8-1 gewonnen. Also dieser Weltpokalsieger-Besieger, das ist jetzt 23 Jahre her.
Ja, aber immer noch in aller Munde.
Na klar, aber ich meine, jetzt könnte ich böse sein und sagen, das ist natürlich auch was, was dem FC St. Pauli zum einen ein paar Euro eingebracht hat, dieses Merchandising-Shirt da zu verkaufen und zum anderen... Wenn man relativ wenig Erfolge feiert, in Anführungsstrichen, dann muss man sich ja auch an sowas dann auch aufhalten. Und wenn es dann 23 Jahre her ist, spricht natürlich auch eine kleine Sprache. Ich will jetzt nicht hochnäsig sein, aber...
Es ist immerhin der ranghöchste Verein in der Hansestadt Hamburg.
Ja, das stimmt, aber da auch das, hatten wir ja auch an dieser Stelle schon ein paar Mal diskutiert. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Ruhmesblatt.
Aber du mit deinem Hoodie, den du hier beim Podcast trägst, da muss man ja sagen, du bringst alles mit, was man von einem St. Pauli-Fan erwartet.
Ja, wobei, der ist bordeaux-rot, der ist nicht braun. Das sieht
echt?
So ein bisschen
der
aus.
Sieht ein bisschen bräunlich hier aus in dem Bildschirm. Ja. Deswegen ist das eine optische Täuschung, ja?
Das ist eine optische Täuschung. Da ist wahrscheinlich die Kameraeinstellung oder der Lichteinfall so, dass es ein wenig bräunlicher aussieht. Aber nein, es ist bordeaux-rot.
Führt mich natürlich zu der Frage, wie man auf die Idee kommt, einen Hoodie in bordeaux-rot zu kaufen. Den kannst du ja nur zu Weihnachten geschenkt bekommen haben.
Den habe ich schon relativ lange und der ist gemütlich und relativ warm und ich gucke gerade mal aufs Thermometer, 6 Grad sind es draußen, von daher erwärmt mich.
Das verleitet mich natürlich zu der Frage zu Uli Hoeneß, von dem habe ich ja diese Woche gelesen, dass er eine Adidas-Jacke hat, schon seit Jahrzehnten. Ja,
18 Jahre.
Ist das bei dir auch so, dass du Lieblingskleidungsstücke einfach nicht abgeben kannst?
Ja, vor allen Dingen, wenn sie eine gute Qualität haben und die weiter halten, dann ist das auch was ich durchaus, wo ich sehr treu bin und sehr dranhänge. Ist auch bei Schuhen tatsächlich so, bei Turnschuhen, die trage ich auch sehr, sehr lange, sehr, sehr ausgiebig, bis sie dann tatsächlich unterm Fuß mir zusammenfallen. Ich habe also ein Problem in der Hacke. Ich scheue die immer relativ schnell aus, weil ich so krumme Füße habe. Da muss ich mir dann immer ein bisschen nachhelfen. Aber ansonsten halten die immer ganz cool.
Genau. Dann, was ist denn dein ältestes Kleidungsstück?
Oh, also der Hoodie ist schon relativ alt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange ich den schon habe. Aber es gibt so ein, zwei Shirts, die ich bestimmt schon 20 Jahre
habe. Siehst du, du magst schon, dass du kein Fußballer bist. Natürlich ist mein ältestes Stück, das ich habe, sind meine Fußballschuhe, die ich auch nicht in bunten Farben habe, sondern immer noch in schwarz, damit ich mit Schuhcreme oder Schuhwichse dann richtig schön eincremen kann, wie sich das eben gehört. Ja, leider nicht mit meiner alten Stollenschuhe, sondern Nockenschuhe, aber Copa Mondial, ich liebe sie. Die aus Känguruleder, wie Kenner ja wissen, hat man noch ein anderes Feingefühl. Sogar solche Halunken wie ich können dann sehr, sehr gut den Ball streicheln. Also das ist das, was wir brauchen. Auf welches Spiel freust du dich denn am Wochenende am meisten?
Oh, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall freue ich mich auf St. Pauli gegen den FC Bayern. Das werde ich mir natürlich
angucken. Am Samstag um 15.30 Uhr.
Ganz genau. Bochum gegen Leverkusen finde ich auch absolut interessant.
Mit einem neuen Trainer, Dieter Hecking, auf der Trainerbank.
Richtig, der Mann, der jetzt die Aufgabe übernommen hat, den VfL Bochum vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit zu retten. Und da möchte ich mal sagen, das ist eine Herkulesaufgabe. Das ist, hat er sich schon was zugemutet. Also vielleicht hätte er auf seinem Spaziergang, wo er dann am Ende doch auf die Idee kam, okay, machen wir, vielleicht doch lieber noch eine Runde weitergehen sollen. Dann wäre vielleicht auf die Idee gekommen, vielleicht ist es doch keine gute Idee. Aber ich glaube, wenn es einer schaffen kann, dann ein alter Fuchs wie Dieter Hecking.
Ich freue mich auch noch ganz besonders auf das Spiel Stuttgart gegen Frankfurt am Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr. Deswegen einfach, das sind die Mannschaften, beiden Mannschaften, die eigentlich am meisten Spaß machen jetzt irgendwie, auch wenn sie nicht ganz, ganz oben stehen. Die Frankfurter, wunderbar. Marmoush steht ja jetzt schon, ich habe es eben bei Christian Falk auch gehört, bei Bayern auf der Einkaufsliste, allerdings auch beim FC Liverpool. Die Entwicklung von ihm, vom überschaubaren Leistungen beim FC St. Pauli, jetzt auf ganz großer Bühne, bis dahin, dass man begehrt ist bei Bayern München und beim FC Liverpool. Diese Entwicklung war auch nicht abzusehen bei Marmoush.
Nö, die war also für mich zumindest nicht absehbar, aber offensichtlich hat man in Frankfurt da deutlich mehr dem Jungen zugetraut und ist ja dann auch jetzt mit diesen starken Leistungen seit Mitte der letzten Saison dann absolut belohnt worden. Und wie der im Moment brilliert, das ist ja für Woche wirklich ein Augenschmaus, was der da mit dem Ball macht und mit seinen Toren und seinen Assists. Also absoluter Leistungsträger bei den Frankfurtern. Und das Interesse der Bayern, ja gut, das kommt natürlich dann auch nicht von ungefähr. Wobei vielleicht, ja, das, ich bin bei sowas aber auch immer ein bisschen kritisch und ein bisschen vorsichtig aus der Erfahrung, die Bayern dann eben auch mit so Durchstartern gemacht hat. Das heißt nicht, dass er beispielsweise bei Bayern dann auch genauso agieren könnte wie bei Frankfurt, weil das eben einfach ein ganz anderes Pflaster ist und natürlich, was noch dazu käme, bei Bayern ein ganz anderes System dann auch ist, wo vielleicht seine Schnelligkeit nicht ganz so zum Tragen kommt. Und für einen Spieler das System zu ändern, das wäre jetzt eigentlich nicht Bayern-like.
Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt habe ich erfahren bei Alfred Draxler in seiner Bildkolumne, der meint, dass diese wunderbaren Stürmer vor allem bei Eintracht Frankfurt funktionieren. Und sobald sie Eintracht Frankfurt verlassen, fallen sie ab in der Leistung. Mhm. Ist dir das auch aufgefallen?
Also bei der Büffelherde damals auch passiert. Rebic, Jovic, die sind ja dann zu großen Vereinen gewechselt. Milan und Real waren das ja. Und danach hat man relativ wenig von ihnen gehört. Allaire mit dem Übergang West Ham dann jetzt zu Borussia Dortmund.
Da West Ham, da ist es mal angebracht.
Da war es
nicht Aston Villa. Ja, genau.
Ich wusste, dass das noch kommt, deshalb hatte ich West Ham im Kopf. Naja, und dann bei Dortmund, aber aus natürlich tragischeren Gründen mit seiner Krebserkrankung dann nicht mehr auf dieses Level gekommen. Aber ja.
Kodomoni, den sie für ungefähr 90 Millionen an Paris Saint-Germain abgegeben haben und der jetzt keinen Lastwagen da mehr trifft.
Den hat man schon vergessen.
Genau, den versuchen sie jetzt wieder zu verscherbeln. Er ist nur eingewechselt worden bei der Niederlage in der Champions League gegen Atletico Madrid. Ja, genau, richtig. In der letzten Sekunde quasi nur den Treffer kassiert, ja. Was macht Frankfurt so besonders, dass da die Stürmer funktionieren? Ist es nur das Spielsystem? Ist es das Umfeld? Und sollte man als Stürmer bei Eintracht Frankfurt einfach bei der SGE bleiben?
Ja, das wäre mal was man vielen Fußballern eigentlich vielleicht mal raten sollte. Nicht immer meinen, man muss nach dem größten streben, was dann vielleicht auch drei Ligen über einem ist, sondern vielleicht einfach mal da bleiben, wo man es gut hat und wo man sich dann auch entwickelt hat und wo man dann darauf aufbauen, vielleicht noch ein, zwei Saisons länger bleibt, um dann den nächsten Schritt zu machen. Das wäre natürlich mal praktisch. Ja, Frankfurt, das Umfeld insgesamt scheint wirklich zu passen. Einmal die Anerkennung, die Spieler da haben, dann die Trainer, sind zwar immer unterschiedliche Trainer in den letzten Jahren gewesen, die mit den starken Stürmern da gearbeitet haben, aber die Wertschätzung für diese Stürmer scheint bei allen groß gewesen zu sein und sie haben eben die Möglichkeit, sich in diesen Mannschaften dann auch ja als Stars in den Vordergrund zu spielen und dann eben auch zu brillieren. Sie sind nicht einer von vielen, sondern sie sind dann schnell auch der Mensch, auf dem sich der Fokus dann richtet und das scheint zu beflügeln. Und wenn sie dann zu anderen Stars kommen, dann machen sie sich vielleicht auch selber etwas kleiner, als sie eigentlich wären.
Mit einem Sieg gegen Stuttgart würde man die Ambitionen für die Champions-League-Qualifikation untermauern. Und das ist natürlich auch mal ein gutes Argument, Spieler zu holen und Spieler zu halten, wenn man weiß, man spielt auch in der Champions League. Malte, es war wie immer eine Freude, mit dir ein bisschen über Fußball zu plaudern. Und hab ein schönes Wochenende. Und in dem Fall, weil du so viel über St. Pauli gesprochen hast, ein Bordeaux-rotes Hoodie trägst, ja, sage ich ja, nur der HSV. Ciao, ciao. Ciao.